herzlich willkommen zu meinem Podcast Trotz der Trauer, Leben, Lieben, Lachen. Mein Name ist Eleni, ich bin Trauerbegleiterin und gebe dir hier wichtige Impulse, wie du mit deiner Trauer umgehen kannst. Denn seien wir doch mal ehrlich, du hast einen Trauerfall erlebt, eine Trennung oder einen Abschied anderer Art und befindest dich an einem Wendepunkt in deinem Leben. Jetzt ist es Zeit, dein Leben neu in die Hand zu nehmen, zu bilanzieren, was bisher war und neue Wege zu gehen. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's. Ja, heute spreche ich mit Julia Saratsch. Sie ist Traumapädagogin und traumazentrierte Fachberaterin. Und in dem Interview wird es darum gehen, um ihre eigene Verlusterfahrung und was Trauma mit Trauer zu tun hat. Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, wir starten auch direkt mit deinen eigenen Verlusten, wie du die erlebt hast, was dir überhaupt passiert ist, wenn du uns davon ein bisschen berichten möchtest.
Dazu kann ich sagen, ein Verlust hat mich besonders geprägt. Und zwar ist vor 3 Jahren meine Mutter verstorben. Sie war 46 Jahre alt und wirklich super jung. Und das war heftig. Also das hat mir so richtig den Boden unter den Füßen weggerissen. Und sie hatte Lungenkrebs. Und es war so, also es war nicht nur der Tod an sich, was schon wirklich schlimm war, aber dieser Weg dorthin, ja, also das zu sehen, wie ein Mensch psychisch und physisch immer mehr abbaut, also das war sehr, sehr herausfordernd und ja, ich habe es gemeistert, also zwischendurch hatte ich auch so die Sorge, überlebe ich das selber? Also ich war so traurig und so fertig, wo ich mich manchmal gefragt habe, oh mein Gott, wie soll das gut gehen? Wie soll ich das überstehen? Ne?
Das hat dich bestimmt sehr geprägt, also diesen Prozess auch mitzuerleben. Ne? Also deine Mutter so zu sehen, hat sie darüber gesprochen? Oder also ihr war es ja wahrscheinlich bewusst, aber hat sie da mit dir darüber gesprochen? Habt ihr das so zusammengestaltet oder?
Ja, das schon. Ich muss sagen, dass ich unter dieser heftigen Stresssituation in einen absoluten Funktionsmodus übergesprungen bin und 2 Jahre ging die Erkrankung, also von dem Tag der Diagnose bis dass sie verstorben ist, waren es 2 Jahre. Und in den 2 Jahren habe ich funktioniert und oder haben wir beide auch funktioniert und auch die Familie hat mit funktioniert. Da habe ich auch ganz viel Unterstützung und Hilfe erfahren und wir waren ja alle so geschockt. Und aber das war gerade gar nicht, glaube ich, deine Frage, ne? Sondern
ja, ob ihr das quasi, ob sie darüber gesprochen hat. Also
Das hat sie. Sie hat auch ganz offen über ihre Beerdigung gesprochen, wie sie sich das wünscht und was sie für Vorstellungen hat. Und sie hat tatsächlich auch schon ganz viel eigenständig abgeklärt, abgesprochen, geplant. Also ich bin dann auch, ich habe ein ganz gutes Verhältnis zu der Bestatterin und zu dem Bestatter, wo meine Mutter beerdigt wurde oder die das halt alles übernommen haben. Und ich weiß noch, ich bin dahin und es war schon so viel geregelt. Und Eleni, ich muss dir sagen, das hat mir so viel Druck genommen, dass ich nicht noch das Lied aussuchen musste oder dass ich noch andere Sachen aussuchen musste, die Urne aussuchen musste. Also ich hatte die Möglichkeit, kleine Dinge noch mitzugestalten, aber der Rahmen, der war schon fertig. Mhm. Und das hat mir unheimlich viel Druck genommen. Mhm. Ja.
Wie hat sie das denn für sich so gesehen? Also empfand sie das als ungerecht, dass ihr das jetzt so früh in ihrem Leben passiert? Oder?
Ja.
Große Ungerechtigkeit, ne? Und dein Vater, also wann war das eine intakte Ehe noch vorher? Also war
nee, die beiden waren nicht verheiratet und ich war so mit meiner Mutter alleine und wir haben auch alleine gelebt und genau.
Also hat dein Vater da nicht so die große Rolle gespielt?
Nein, überhaupt nicht. Mhm. Wir haben auch keinen Kontakt, also damit bin ich auch cool und das ist auch in Ordnung. Durfte da auch ganz viel schon verarbeiten und daran arbeiten. Und deswegen war das für mich, was die Vaterrolle angeht, eine runde Sache. Das war okay.
Ja, aber noch eine intensivere Beziehung natürlich dann zu deiner Mutter, ne? Wenn ihr zusammen alles gerockt habt, sozusagen.
Ja,
mhm.
Ja. Die hatte so beide Rollen inne, ja.
Ja, ja. Was hast du denn, also nachdem dann alles abgewickelt war und du immer noch funktioniert hast und das dann alles, also die Beerdigung war, was ist denn da so auf dich zugerollt oder wie, was hattest du da für Ankerpunkte, wie hast du dich da dann wieder rausgekämpft?
Ich muss sagen, dass ich super körperlich auf die Erkrankung und auch nachher auf den Tod reagiert habe. Ich habe ziemlich zu Beginn mit Panikattacken zu kämpfen gehabt und konnte das aber erstmal gar nicht einsortieren, sondern ich habe nur diese körperliche Reaktion gespürt. Ich weiß noch ganz genau, meine Mutter war im Krankenhaus wegen einer Chemotherapie und ich sollte abends nach Hause fahren, in meine eigene Wohnung. Und ich saß im Auto und es stand mir bis zum Hals und ich wusste, ich kann nicht wegfahren. Und in diesen 2 Jahren habe ich mich aber so reingesteigert, dass ich irgendwann mit im Krankenhaus übernachtet habe, weil ich nicht weg konnte. Oder ich wollte alles andere kontrollieren. Ich wollte kontrollieren, was sie isst. Und wenn ich der Meinung war, dass etwas nicht, also wenn ich so darüber nachdenke, denke ich mir, oh mein Gott, was habe ich manchmal gemacht oder gedacht? Aber dann ist der andere Anteil in mir, der sagt, doch, das war okay, weil ich habe aus meiner Not heraus gehandelt. Und wenn ich beispielsweise Lebensmittel, dann habe ich Lebensmittel weggeschmissen, weil ich gedacht habe, sie wären nicht mehr gut genug. Und ich wollte, dass alles perfekt ist und habe mich da so sehr reingesteigert auch. Ja. Und diese Panikattacken, diese körperlichen Reaktionen, die sind noch lange geblieben und die sind auch immer heftiger geworden. Ich bin dann irgendwann zur Therapie gegangen, weil ich auch gedacht habe, okay, ich kann mich mit dem Therapeuten zusammen auf den Tag vorbereiten. Und dann, als er da war, war er anders, als wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es hat mir ein bisschen Halt und ein bisschen Mut gegeben, zu wissen, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der mich dadurch begleitet.
Und also das werde ich halt auch oft gefragt, ne? Weil, ab wann soll man überhaupt dann zur Trauerbegleitung oder zur Therapie kommen? Ja. Erst wenn es passiert ist. Und dann sage ich auch jedes Mal, naja, nee, eigentlich kann man auch schon vorher sozusagen den Sterbeprozess und also vor allen Dingen die Angehörigen begleiten, ne? Was du ja dann in dem Fall warst. Hm.
Ja, weil mit den Emotionen wusste ich nicht umzugehen. Ich hatte eine Wut in mir, Eileen, das glaubst du nicht. Ich war sauer auf alles und jeden. Ich war auf Gott sauer. Ich war teilweise auf meine Mama sauer, auf meine Familie sauer. Ich war auf mich sauer. Ich war auf fast alle sauer und damit konnte ich nicht gut umgehen und da habe ich halt gelernt, dass das auch sein darf. Mhm. Das darf sein, diese Wut in mir und ist halt auch einfach blöd.
Ja, und die darf auch raus, ne? Und ja. Da ein richtiges Ventil zu finden, also das heißt richtig, aber man kann auch einfach so explodieren, dass die Leidtragenden sind dann meistens die Personen, die um einen rum sind, aber wie man so seine Wut kanalisiert, ich glaube, das fällt auch noch vielen gerade Frauen, gerade so angepasste, etwas zurückhaltenden Frauen, die dann überhaupt erstmal Wut erleben und denken so, okay, was ist das? Ja, oder Panik erleben, das macht ja dann nochmal zusätzlich Angst. Also wenn du da sitzt im Auto und sagst, oh, es schnürt mir die Kehle zu, was ist das jetzt hier? Und ich versuche alles zu kontrollieren. Klar, es läuft alles so ab, aber man erschreckt sich ja auch ein bisschen vor sich selbst sozusagen. Ne?
Das, man erschreckt vor sich selbst und andere erschrecken auch vor mir, hatte ich das Gefühl. Ich war damals in einer Partnerschaft und ich konnte nicht mehr zu Geburtstagen gehen. Das war mir zu viel. Ich konnte aber auch nicht alleine zu Hause bleiben. Ich konnte nicht alleine duschen gehen und dass auch mein damaliger Partner gesagt hat, oh mein Gott, was ist los mit dir? Ne? Was ist das? Du bist nicht normal. Und das hat so gesessen, du bist nicht normal, geh dir Hilfe holen. Wenn ich da jetzt so, ich weiß, dass dass mein Gegenüber das nicht böse meinte, um Gottes Willen. Aber das ist normal. Jede Reaktion auf Trauer, auf einen heftigen Verlust ist normal. Das ist eine normale Reaktion auf eine unnormale Situation. Und ich finde, das ist so wichtig, dass das auch hier nochmal gesagt werden darf. Jeder darf so reagieren und so trauern, wie man möchte. Und das ist ja auch ein unbewusster Prozess. Ich stehe ja nicht auf und sage, boah, jetzt kann ich mit meinen 27 Jahren nicht mehr alleine duschen gehen, weil ich Angst habe, selber zu sterben oder so.
Und das möchtest du ja auch nicht so für dein Leben haben. Also für gewöhnlich, ne? Ja, und eigentlich möchte man, also es ist eigentlich auch so ein Hilfeschrei, ne? Warum sich das alles so ausprägt, dieses, ach, ich kann nicht alleine sein, du musst jetzt alles mit mir machen, ach nee, geh doch weg von mir, und man ist ja sowas von durcheinander sozusagen und weiß ja gar nicht selber mehr und traut sich selbst nicht über den Weg und dem anderen nicht, und dahinter steht ja diese ganz große Bedürftigkeit eigentlich, ne? Eigentlich ja nur jemand, der auch mal zuhört und auch sagt, ja, und das ist jetzt richtige eine Scheißsituation und wir stehen das zusammen durch oder ich bin für dich da, sowas wünscht man sich, aber man kann das gar nicht in dieser Extremsituation so kommunizieren. Ne?
Ja, rückblickend betrachtet, ich weiß nicht, ganz vielen Menschen sagt ja auch das innere Kind etwas. Mhm. Und mein inneres Kind war in diesen 2 Jahren nicht versorgt. Mhm. Ich stelle mir das immer vor, die kleine Julia, die kreischend und schreiend rumläuft und die jemanden gebraucht hätte, der sagt, es ist okay und komm, ich nehme dich an die Hand und ich regel das für dich. Du brauchst nichts zu kontrollieren. Die Frage ist, hätte ich es angenommen, ja oder nein? Wer weiß? Das ist ja auch nochmal in den Situationen. Ne?
Ja. Ja, aber dann, ne, und wie dich das verletzt hat, dass jemand außenstehendes sagt, ja, hol die Hilfe, ne, das ist nicht normal, hier, bitte mach was. Also der hatte auch die blanke Panik, dein Freund, ne, und dachte so, Gott, der, also auch eine Überforderung, ne, für ihn. So, was mache ich jetzt mit meiner Freundin? Die tickt ja hier völlig aus, was soll ich machen, ne? Auch eine Überforderung und da, ja, einfach eine Extremsituation, ne? Und natürlich hat dein inneres Kind rebelliert. Ich meine, deine Mutter wurde dir genommen, ne? Und natürlich hast du es jetzt auch wieder genährt sozusagen und jetzt geht es dir besser. Was war denn so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, so, das hat mir besonders geholfen? Also war das die Therapie, die Sitzung mit dem Psychologen, oder was sagst du, wie konntest du das verarbeiten?
Was hat mir besonders geholfen? Sicherlich hat mir mein Therapeut damals geholfen, was mir erst im Nachhinein bewusst war. Manchmal habe ich gedacht, hey, was meint der? Und jetzt, so 3 Jahre später, denke ich, ja, ich weiß, was er damals sagt, oder jetzt verstehe ich es, was er mir damals sagte. Ich habe sehr viel meditiert, sehr viele Dankbarkeitsübungen gemacht und habe meine Haltung ein bisschen verändert. Es ist so, dass ich unglaublich dankbar bin für das, was mir meine Mama mitgegeben hat, und dass ich sie so ein Stück weit, ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben kann, aber sie ist teilweise noch hier. Also ich habe ihr einen anderen Platz gegeben oder eine andere Möglichkeit gegeben, trotzdem noch an meinem Leben teilzunehmen. Mhm. Kann man so sagen? Ja.
Ja, du hast die Verbindung nicht unterbrochen, ne? Oder nicht, also dich nicht dagegen gestellt und gesagt, naja, sie ist jetzt weg und dann ist sie jetzt, muss ich sie irgendwie loslassen, sondern du hast gesagt, nein, ja, sie ist immer noch ein Teil und darf, darf dabei sein sozusagen. Mhm.
Ja. Ich habe mich gelöst, Eleni, von so Gedanken, du musst zum Friedhof, du musst ein ganz großes Bild von deiner Mama hier im Wohnzimmer hängen haben. Und auch das war Erleichterung für mich. Also dass die Erlaubnis, die ich mir selber gegeben habe, so zu trauern, wie ich möchte und mich auch nicht zu quälen, weißt du? Mhm. Mich jeden Tag damit auseinandersetzen zu müssen, weil ein XXL-Bild im Esszimmer hängt, weißt du? Okay.
Ja. Ja, fällt mir gerade eine polnische Klientin, und das ist natürlich in, katholisch geprägten Elternhaus noch viel mehr mit Konventionen bedacht. Und sie hat so ein XXL-Bild und sagt, jedes Mal, mir geht's richtig schlecht, wenn ich auf meiner eigenen Couch sitze und Mama und Papa sind beide gestorben, mir zuschauen, ne? Und mein Leben, also sie fühlt sich richtig so überwacht davon, ne? Aber sie muss sich diesen, also sie hat auch genau dieses, was du beschreibst. Einerseits, sie muss ja irgendwie Mama und Papa ehren und das wird von ihr erwartet und gleichzeitig merkt sie, ihr tut das gar nicht gut, ne? Hat dich das denn auch beruflich geprägt? Bist du dadurch in eine andere Richtung gegangen beruflich?
Das hat mich beruflich total geprägt. In eine andere Richtung nicht. Aber mir werden nochmal Dinge bewusster, auch durch die Ausbildung zur Traumapädagogin und traumazentrierten Fachberaterin, schaue ich auf andere Dinge einfach anders. Und auch wenn die Klienten zu mir in die Beratung oder in die Coachings kommen, habe ich nochmal einen anderen Blick darauf. Und ich habe auch das Gefühl, dass eine andere Verbindung zwischen mir und den Klienten stattfinden kann. Nicht, dass ich mein Thema zu ihrem Thema mache oder dass das in den Beratungen groß thematisiert wird, das überhaupt nicht. Aber es ist eine andere Verbundenheit.
Und das würdest du auch also sagen, dass es durch deine eigenen Erfahrungen, also dass das dadurch natürlich auch ein anderes Verständnis dafür hast oder eine Offenheit oder dass sich vielleicht auch die Klienten trauen, überhaupt zu dir zu kommen mit ihren Themen. Könnte ich mir vorstellen, ja.
Ja, ganz häufig ist auch die Fragestellung bei den Klienten, habe ich genug gemacht? Dass wenn die Schwester, die Mutter, der Partner, der Mann, die Kinder verstorben sind, hätte ich nicht mehr machen können oder sollen. Und alleine das auszusprechen, das sind vielleicht Gedanken, die die Klienten so lange mit sich schleppen und abends darüber einschlafen oder morgens darüber aufwachen, und dass das Raum und Zeit haben darf in einem ganz geschützten Rahmen. Und dass wir schauen, okay, was hast du denn alles gemacht? Und dann, wow, Wahnsinn, was du alles gemacht hast. Also, dass die Menschen groß werden dürfen und dass auch das, was sie gemacht haben, auch groß werden darf. Und dass das reicht, dass das zu jeder Sekunde reicht.
Ja, und da bist du natürlich ein Stück weit ein Vorbild, ne? Indem du sagst, naja, ich beug mich nicht den Konventionen und ich erlaube mir das so zu trauern, wie ich das gerne möchte. Und da spürt das Gegenüber natürlich, ne? Und da,
ja.
Aber auch diese Bewusstmachung, was man geleistet hat, also das hast du sicherlich im Nachhinein auch gemacht für die 2 Jahre intensive Zeit mit deiner Mutter, was du da, du nennst es Funktionieren, aber was du da auch alles geschafft hast und für sie organisiert hast und hin und her gefahren bist und was du alles gemacht hast, ne? Und sich das nochmal rückwirkend zu verdeutlichen und vielleicht auch echt nochmal aufzuschreiben oder irgendwie da nochmal mit jemandem drüber zu sprechen, der das dann auch wirklich nochmal von außen sieht und auch mal eine Anerkennung gibt, ne? Weil es ist auch, glaube ich, dieses, ja, ich, also ist ja klar, dass ich das mache, ist ja meine Mutter. Natürlich mache ich dann alles, was da in meiner Macht steht, ne? Aber dass man dann auch mal wirklich für sich sieht, boah, da habe ich aber echt viel geschafft. Ist dann nochmal so ein weiterer Schritt, ne? Nun arbeitest du ja in der Traumapädagogik. Wie würdest du denn den Zusammenhang zwischen Trauma und Trauer beschreiben? Oder ja, lass uns da mal an deinen Gedanken teilhaben, was so die Verbindung dazwischen ist.
Ja, da ploppen mir direkt 2 Verbindungen auf. Einmal, wie erklärt man denn überhaupt ein Trauma? Was ist ein Trauma? Und ihr könnt euch vorstellen, dass ein Trauma ein Ereignis ist, was wir mit unseren eigenen Ressourcen nicht bewältigen können. Das bedeutet, dass wir positive Erfahrungen sammeln, negative Erfahrungen sammeln und dass wir bei manchen negativen Erfahrungen die Dinge gut regeln können, gut bewältigen können. Beispielsweise, der Hund stirbt, dann kann es sein, dass man das als Kind, als Erwachsener gut bewältigen kann, wenn man gute Bewältigungsstrategien hat. Aber manchmal ist es so, beispielsweise wie bei mir, ich hatte für diesen Fall keine Bewältigungsstrategien, weil, wie ich heute Morgen oder wie ich eben gesagt habe, mir wurde der Boden so unter den Füßen weggerissen. Ich konnte auf nichts mehr zurückgreifen in dem Moment erstmal. Und das ist ein Trauma. Das können kleinere Dinge sein, das können größere Dinge sein. Und deswegen kann ein Trauerfall, ein Verlust, ein Sterbefall auch ein Trauma sein.
Ja.
Es gibt auch ein so ein Zwiebelmodell für Emotionen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe eben von mehr Wut gesprochen. Mhm. Und Wut ist so die sekundäre Emotion, also die Problememotion in Anführungszeichen. Ja, da schaut man drauf, warum flippt die denn so aus, warum ist die so wütend? Aber hinter dieser sekundären Emotion steht die Trauer. Mhm. Und Trauer ist für uns ein Gefühl, ich weiß nicht, ob du damit gehst, ist ja manchmal kaum auszuhalten, kaum damit, also wie geht man damit im Alltag um? Weil das Bedürfnis, der Kern, ist die Bindung und die Beziehung. Mhm. Und wenn das nicht gegeben wird oder wenn das weggenommen wird durch einen Verlust, geht es erstmal in die Trauer, können wir nicht so gut mit umgehen, teilweise, häufig. Und dann ist die Wut da als letztes Liebe. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt verständlich war.
Ja, ja, das, also Wut hatten wir eben schon drüber gesprochen, dass es auch also wichtig ist, dass, also klar, wahrzunehmen in sich, aber dann auch wirklich ein Ventil zu finden, wie werde ich da, also keiner ist gerne in Wut und keiner rastet gerne einfach so aus, aber wie kriege ich denn meine Wut jetzt irgendwie vernünftig so in meinen Alltag integriert oder wie kann ich die mal ablassen, ohne jemanden zu schaden, ne? Also da nochmal genauer hinzuschauen, ist natürlich auch wichtiger Prozess. Also ich glaube, viele wissen vorher gar nicht, was Wut ist. Also ich habe ja auch eine Ausbildung als Trauerbegleiterin gemacht und habe Bäume verkloppt, ne? Und hätte ich jetzt vorher von mir auch nicht gedacht, dass ich das überhaupt kann. Also bis zur Erschöpfung, der arme Baum, ja. Aber dann denkt man sich ja, okay, ich bin ja ein junges Mädchen oder was und was kommt denn da aus mir raus? Und ne, das und wie integriere ich das aber jetzt so in meinen Alltag? Also kann ich jeden Tag in den Wald gehen? Also kann ich schon, aber wie kriege ich das irgendwie umgesetzt und kann das vielleicht auch sozusagen noch als Kraftquelle nutzen? Weil Wut ist ja nicht per se schlecht. Also ne, Wut oder Ausrasten ist ja nicht schlecht, aber wie kann ich das vielleicht als Energieboost benutzen oder als Antreiber, dass ich noch was in meinem Leben erreiche sozusagen? Ne? Und das ist ja, ein Phänomen, was bei der Trauer oft auftritt oder im Prozess, ne? Wenn,
Wut ist auch, ich stimme dir total zu, dass Wut per se nicht schlecht ist, aber man möchte sie auch nicht haben. Das ist die Erfahrung, die ich in den Beratungen und Coachings habe. Das ist wie so ein Geschenk, wie ein Paket. Kommen die Klienten zu mir und sagen, hier, ich möchte es nicht haben, macht was nur damit. Mhm. Oder meine Aufgabe, also das sehe ich als meine Aufgabe, die Vogelperspektive einzunehmen und zu schauen, okay, lass uns mal schauen, was ist denn mit der Wut? Wie sieht die Wut aus? Wo spürst du die Wut? Weil Trauma, das ist vielleicht noch hilfreich zu wissen, Trauma ist auch immer im Körper verankert. Mhm. Jedes traumatische Erlebnis speichern wir irgendwo im Körper ab.
Ja, und da gibt es dann sicherlich Übungen, weiß ich auch über die Traumapädagogik, dass man das dann auch mit körperlichen Übungen halt auch wieder löst. Ne? Also das ist so der Ansatz, dann auch wirklich im Körper, also klar zu schauen, wo ist es, aber das auch körperlich dann richtig ja wieder zu lösen sozusagen, oder? Stimmt das?
Gibt es auf jeden Fall. Also in der Traumapädagogik gibt es unglaublich viele Methoden und Techniken, verschiedene Traumata aufzulösen, draufzuschauen. Ja, gibt es ganz, ganz viel.
Ja, sehr spannend. Hast du irgendwas noch zum Abschied, was du gerne mitgeben möchtest, unseren Hörern?
Ja, ich möchte nochmal ganz, 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 ganz konkret sagen, dass du ihr vollkommen okay seid, so wie ihr trauert und nehmt euch die Zeit und nehmt euch auch den Raum, das so zu leben und zu sein. Und genau.
Total schön. Ja, vielen Dank, dass wir sprechen konnten.
Vielen Dank, dass ich meine Geschichte, meine Erfahrungen hier teilen durfte. Dankeschön.
Sehr gerne. Ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen, vielleicht einen kleinen Impuls, den du heute oder morgen direkt umsetzen möchtest. Wenn du das Thema vertiefen willst und bei meinem Interviewpartner vorbeischauen möchtest, dann schau doch mal in die Shownotes, denn da verlinke ich dir alles. Und wo du mich findest, das weißt du ja. Das ist über meine Homepage oder mein Instagram-Profil. Scheu dich nicht, meinen Podcast zu abonnieren, eine Bewertung dazu lassen oder mich direkt zu kontaktieren. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist, einschaltest und meiner Stimme lauschst.